Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und wir befinden uns in Folge 218 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 156. Wir sind bei Folge 2 von 4. Wir lesen aus Franz Werfel die blassblaue Frauenschrift. Und das Kapitel, mit dem wir begonnen haben, heißt April im Oktober. Ich setze die Lesung fort. Das Buch gibt es im Input Verlag zu kaufen, ist Band 13, Perlen der Literatur. Das leichte Erstaunen allmorgendlich beim Erwachen ist wahrhaftig nicht ungerechtfertigt. Paradini? Man irrt nicht, wenn man bei diesem Namen aufhorcht. Ja, es handelt sich in der Tat um das bekannte Welthaus Paradini, das in allen Weltstädten Zweigniederlassungen besitzt. Seither ist freilich das Aktienkapital von den großen Banken aufgesaugt worden. Vor 20 Jahren aber war Amelie die reichste Erbin der Stadt. Und keiner der glänzenden Namen aus Adel und Großindustrie, keiner von diesen himmelhoch überlegenen Bewerbern hatte die blutjunge Schönheit erobert, sondern er, der Sohn des hungerleidenden Lateinlehrers, ein Jüngling mit dem geschwollenen Namen Leonidas, der nichts besaß als einen gut sitzenden, aber makabren Frack. Dabei ist das Wort erobert schon eine Ungenauigkeit, denn recht besehen war er auch in dieser Liebesgeschichte nicht der Werbende, sondern der Umworbene. Das junge Mädchen nämlich hatte mit unnachgiebiger Energie die Ehe durchgesetzt, gegen den erbitterten Widerstand der ganzen millionenschweren Verwandtschaft. Und hier sitzt sie ihm gegenüber, heute wie allmorgendlich, Amelie, sein großer, sein größter Lebenserfolg. Merkwürdig, das Grundverhältnis zwischen ihnen hat sich nicht verwandelt. Noch immer fühlt er sich als der Umworbene, als der Gewährende, als der Gebende, trotz ihres Reichtums, der ihn auf Schritt und Tritt mit Weite, Wärme und Behagen umgibt. Im Übrigen betont Leonidas nicht ohne unbestechliche Strenge, dass er Amelies Besitztümer durchaus nicht für die Seinen ansehe. Von allem Anfang an habe er zwischen diesem sehr ungleichen Mein und Dein eine feste Schranke aufgerichtet. Er betrachtet sich in dieser reizenden, für zwei Menschen leider viel zu geräumigen Villa gleichsam nur als Mieter, als Pensionär, als zahlender Nutznießer, widme er doch sein ganzes Gehalt als Staatsbeamter ohne Abzug der gemeinsamen Lebensführung. Schon vom ersten Tag dieser Ehe an habe er auf diese Unterscheidung unerbitterlich bestanden. Mochten die Auguren einander auch anlächeln, Amelie war entzückt über den männlichen Stolz des Geliebten, des Erwählten. Er hat jüngst die Höhe des Lebens erreicht und geht nun die Treppe langsam abwärts. Als 50-Jähriger besitzt er eine 8- oder 39-jährige Frau, blendend noch immer. Sein Blick prüft sie. In dem nüchternen, entlarvenden Oktoberlicht schimmern Amelies nackte Schultern und Arme makellos weiß, ohne Flecken und Härchen. Dieses duftende Marmorweiß entstammt nicht nur der Wohlgeborenheit, sondern ist ebenso die Folge einer unablässig kosmetischen Pflege, die sie ernst nimmt, wie einen Gottesdienst. Amelie will für Leonidas jung bleiben und schön und schlank, ja, schlank vor allem. Und das fordert beständige Härte gegen sich selbst. Vom steilen Weg dieser Tugend weicht sie keinen Schritt. Ihre kleinen Brüste zeichnen sich unterm schwarzen Trikot spitz und fest ab. Es sind die Brüste einer 18-Jährigen. Wir bezahlen diese jungfräulichen Brüste mit Kinderlosigkeit, denkt der Mann jetzt. Und er wundert sich selbst über diesen Einfall, denn als entschlossener Verteidiger seines eigenen ungeteilten Behagens hat er niemals den Wunsch nach Kindern gehegt. Eine Sekunde lang taucht er den Blick in Amelies Augen. Sie sind grünlich und sehr hell. Leonidas kennt genau diese wechselnde und gefährliche Färbung. An gewissen Tagen hat seine Frau meteorologisch veränderliche Augen. Aprilaugen hat er selbst einmal genannt. In solchen Zeiten muss man vorsichtig sein. Szenen liegen in der Luft, ohne die geringste Ursache. Die Augen sind übrigens das Einzige, was zu Amelies Jungmädchenhaftigkeit in sonderbarem Widerspruch steht. Sie sind älter als sie selbst. Die nachgemalten Brauen machen sie starr. Schatten und bläuliche Müdigkeit umgeben sie mit der ersten Ahnung des Verfalls. So sammelt sich in den saubersten Räumen an gewissen Stellen ein Niederschlag von Staub und Ruß. Etwas beinahe schon Verwüstetes liegt in dem Frauenblick, der ihn festhält. Leonidas wandte sich ab. Da sagte Amelie, »Willst du nicht endlich deine Post durchschauen?« Oh, höchst langweilig, murmelt er und sah erstaunt den Briefstoß an, auf dem seine Hand noch immer zögernd und abwehrend ruhte. Dann blätterte er wie ein Kartenspieler das schiere Dutzend vor sich auf und musterte es mit der Routine des Beamten, der die Bedeutung seines Einlaufs mit einem halben Blick feststellt. Es waren 11 Briefe, 10 davon in Maschinenschrift. Umso mahnender leuchtete die blassblaue Handschrift des 11. aus der eintönigen Reihe hervor. Eine großzügige Frauenschrift, ein wenig streng und steil. Leonidas senkte unwillkürlich den Kopf, denn er spürte, dass er aschfahl geworden war. Er brauchte einige Sekunden, um sich zu sammeln. Seine Hände erfroren vor Erwartung. Amelie werde jetzt eine Frage nach dieser blassblauen Handschrift stellen. Doch Amelie fragte nichts. Sie sah aufmerksam in die Zeitung, die neben ihrem Gedeck lag, wie jemand, der sich nicht ohne Selbstüberwindung verpflichtet fühlt, die bedrohlichen Zeitereignisse zu verfolgen. Leonidas sagte etwas, um etwas zu sagen. Er wirkte an der Unechtheit seines Tons. Oh, du hast recht, nichts als öde Gratulationen. Dann schob er, es war wieder der Griff eines gewiegten Kartenspielers, die Briefe zusammen und steckte sie mit vorbildlicher Lässigkeit in die Tasche. Seine Hand hatte sich weit echter benommen als seine Stimme. Amelie sah von der Zeitung nicht auf, während sie sprach. »Wenn's dir recht ist, könnte ich all das Fadezeug für dich beantworten, Leon.« Aber Leonidas hatte sich schon erhoben, völlig Herr seiner selbst. Er strich sein graues Sakko glatt, zupfte die Manschetten aus den Ärmeln, legte dann die Hände in die schlanke Taille und wiegte sich mehrere Male auf den Zehenspitzen, als könne er auf diese Weise die Geschmeidigkeit seines prächtigen, wohlgewachsenen Körpers prüfen und genießen. »Oh, für eine Sekretärin bist du mir zu gut, lieber Schatz«, lächelte er begeistert und mokant. »Das erledigen meine jungen Leute im Handumdrehen. Hoffentlich hast du heute keinen leeren Tag. Und vergiss bitte nicht, dass wir abends in der Oper sind.« Er beugte sich zu ihr hinab und küsste sie mit ausführlicher Innigkeit aufs Haar. Sie blickte ihn voll an mit ihrem Blick, der älter war als sie selbst. Sein schmales Gesicht war rosig, frisch und wundervoll rasiert. Es strahlte von Glätte, von jener unzerstörbaren Glätte, die sie beunruhigt und gebannt hielt seit jeher. Kapitel 2. Die Wiederkehr desgleichen. Nachdem Leonidas sich von Amelie verabschiedet hatte, verließ er das Haus nicht allsogleich. Allzu sehr brannte in seiner Tasche der Brief mit der blassblauen Frauenhandschrift. Auf der Straße pflegte er weder Briefe noch Zeitungen zu lesen. Das ziemt sich nicht für einen Mann seines Ranges und seiner Angesehenheit im wörtlichen Sinne. Andererseits besaß er die unschuldige Geduld nicht, so lange zu warten, bis er sich ungestört in seinem großen Arbeitszimmer im Ministerium befinden würde. So tat er das, was er öfters als Knabe getan hatte, wenn es eine Heimlichkeit zu verbergen, ein schlüpfriges Bild zu betrachten, ein verbotenes Buch zu lesen galt. Der 50-Jährige, dem niemand nachspionierte, blickte ängstlich nach allen Seiten und schloss sich dann, nicht anders als der 15-Jährige einst, vorsichtig in den verschwiegensten Raum des Hauses ein. Dort starrte er mit entsetzten Augen lange auf die strenge, steile Frauenhandschrift und wog den leichten Brief unablässig in der Hand und wagte es nicht, ihn zu öffnen. Mit immer persönlicherer Ausdruckskraft blickten ihn die sparsamen Schriftzüge an und erfüllten nach und nach sein ganzes Wesen wie mit einem Herzgift, das den Pulsschlag lähmt. Dass er Veras Handschrift noch einmal werde begegnen müssen, das hatte er selbst in einem lastenden Angsttraum nicht mehr für möglich gehalten. Was war das für ein unbegreiflicher, was für ein unwürdiger Schreck vorhin, als ihn mitten unter seiner gleichgültigen Post plötzlich ihr Brief angestarrt hatte. Es war ein Schreck aus den Anfängen des Lebens ganz und gar. So darf ein Mann nicht erschrecken, der die Höhe erreicht und seine Bahn fast vollendet hat. Zum Glück hatte Amelie nichts davon bemerkt. Warum dieser Schreck, den er noch in allen Gliedern spürte? Es ist doch nichts als eine alte, dumme Geschichte, eine platte Jugendeselei, wohl 20-fach verjährt. Er hat wahrhaftig mehr auf dem Gewissen als die Sache mit Vera. Als hoher Staatsbeamter ist er täglich gezwungen, Entscheidungen über Menschenschicksale zu treffen, hochnotpeinliche Entscheidungen nicht selten. In seiner Stellung ist man ja ein wenig wie Gott. Man verursacht Schicksale. Man legt sie ad acta. Sie wandern vom Schreibtisch des Lebens ins Archiv des Erledigtseins. Mit der Zeit löst sich Gott sei Dank alles klaglos in nichts auf. Auch Vera schien sich doch klaglos in nichts aufgelöst zu haben. Es musste 15 Jahre her sein, mindestens, dass er zum letzten Mal einen Brief Veras in der Hand gehalten hatte, so wie jetzt, in einer ähnlichen Situation übrigens und an einem nicht minder kläglichen Örtchen. Damals freilich kannte Amelies Eifersucht keine Grenzen und ihr misstrauisches Feingefühl witterte stets eine Fährte. Es blieb ihm nichts übrig, als den Brief zu vernichten, damals, dass er ihn ungelesen vernichtete. Das allerdings war etwas anderes. Das heißt, es war eine lumpige Feigheit, eine Schweinerei ohnegleichen. Der Götterliebling Leonidas machte sich in diesem Augenblick nichts vor. Den damaligen Brief habe ich ungelesen zerrissen und auch den heutigen werde ich ungelesen zerreißen, einfach um nicht zu wissen. Wer nichts weiß, ist nicht in Anspruch genommen. Was ich vor 15 Jahren nicht in mein Bewusstsein eingelassen habe, das brauche ich heute doch 100-mal weniger einzulassen. Es ist erledigt, ad acta gelegt, nicht mehr da. Ich halte es für ein unbedingtes Gewohnheitsrecht, dass es nicht mehr da ist, unerhört von dieser Frau, dass sie mir noch einmal ihre Existenz so nah vor Augen führt. Wie mag sie jetzt sein? Wie mag sie jetzt aussehen? Leonidas hatte nicht die geringste Vorstellung davon, wie Vera jetzt aussehen mochte. Schlimmer, er wusste nicht, wie sie damals ausgesehen hatte, damals zur Zeit seines einzigen echten Liebesrausches im Leben. Nicht den Blick ihrer Augen konnte er zurückrufen, nicht den Schimmer ihres Haars, nicht ihr Gesicht, ihre Gestalt. Je gesammelter er sich bemühte, ihr sonderbar verlorenes Bild in sich zu beschwören, umso hoffnungsloser wurde die Leere, die sie wie mit spöttischer Absicht in ihm zurückgelassen hatte. Vera war gleichsam die vertrackte Ausfallerscheinung seiner sonst gut gepflegten und kalligraphisch glatten Erinnerung. Zum Teufel, warum wollte sie auf einmal nicht bleiben, was sie 15 Jahre schon war, ein gut eingeebnetes Grab, dessen Stelle man nicht mehr findet. Mit unverkennbarer Tücke materialisierte die Frau, die ihr Bild dem treulosen Geliebten entzog, ihre Persönlichkeit in den wenigen Worten der Adresse. Sie waren voll schrecklicher Anwesenheit, diese feinen Federstriche. Der Sektionschef begann zu schwitzen. Er hielt den Brief in der Hand, wie die Vorladung eines Strafgerichts. Nein, wie das ausgefertigte Urteil dieses Strafgerichts selbst. Und plötzlich stand jener Julitag vor 15 Jahren da, hell und blank, in seinen flüchtigsten Einzelheiten. Ferien, herrlichster Alpensommer im St. Gilgen. Leonidas und Amelie sind noch ziemlich jung verheiratet. Sie wohnen in dem entzückenden kleinen Hotel am Seeufer. Man hat sich heute mit Freunden zu einer gemächlichen Bergpartie verabredet. In wenigen Minuten wird an der Landungsstelle dicht vor dem Hotel das Dampferchen anlegen, das man besteigen muss, um zum Ausgangspunkt des geplanten Spaziergangs zu gelangen. Die Halle des Gasthofs ähnelt einer großen Bauernstube. Durch die gittrigen, von wildem Wein beschatteten Fenster dringt die Sonne nur mit spärlich dickflüssigen Honigtropfen. Der Raum selbst ist dunkel. Es ist aber ein vollgesogenes Dunkel, das die Augen seltsam blendet. Leonidas tritt zur Portiersloge, fordert seine Post. Drei Briefe sind's, darunter jener mit der steilen, strengen Frauenschrift in blassblauer Tinte. Das ist also eine Rückblende 15 Jahre zuvor. Da fühlt Leonidas, dass Amelie hinter ihm steht. Sie legt ihm zutraulich die Hand auf die Schulter. Sie fragt, ob für sie nichts angekommen sei. Wie es ihm gelingt, Veras Brief zu verbergen und in die Tasche zu praktizieren, weiß er selbst nicht. Das ambrafarbige Dunkel hilft ihm. Zum Glück erscheinen jetzt die Freunde, welche man erwartet. Nach der heiteren Begrüßung verschwindet Leonidas unauffällig. Er hat noch 5 Minuten Zeit, den Brief zu lesen. Er liest ihn nicht, sondern dreht ihn uneröffnet hin und her. Vera schreibt ihm nach 3 Jahren tödlichen Schweigens. Sie schreibt ihm, nachdem er sich gemeiner, schrecklicher benommen hat als jemals ein Mann zu seiner Geliebten. Zuerst diese niederträchtigste aller feigen Lügen, denn er war doch vor 3 Jahren schon verheiratet, ohne es ihr zu gestehen. Und dann der abgefeimte betrügerische Abschied am Waggonfenster. Leb wohl, mein Leben, 2 Wochen noch und du bist bei mir. Mit diesen Worten ist er einfach verschwunden und hat die Existenz von Fräulein Vera Wormser nicht mehr zur Kenntnis genommen. Wenn sie ihm heute schreibt, sie, ein Wesen wie Vera, dann steckt dahinter die furchtbarste Selbstüberwindung. Das war Kapitel 2 und wir müssen Sie auf nächste Woche vertrösten. Nächste Woche gibt es Folge 219 vom Büchermacher, wie Verlage Bücher machen, Teil 157. Und dann kommt die Folge 3 von insgesamt 4 Folgen zu Franz Werfel, die blassblaue Frauenschrift. Und dieses Buch ist aus meiner Reihe Perlen der Literatur, Band 13 und kostet 15 Euro als Leineneinband. Können Sie noch schnell in die Buchhandlung gehen und besorgen, wenn Sie gespannt sind, wie es eigentlich weitergeht. Ansonsten empfehlen Sie das Buch gerne weiter. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch diese Woche und gut ins neue Jahr. Auf Wiederhören, Ralf Plenz aus Hamburg.